Die allergrößte Liebe beweist ein Mensch, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und ich bin bereit, sagt Jesus, der Sohn Gottes, für sie zu sterben. Ich denke, es gibt nicht mehr Spannung, nicht mehr Dramatik, als in dem Moment, wenn es wirklich um Leben oder Tod geht. Das, was wir gerade gesehen haben, das hat uns jetzt vielleicht unheimlich gepackt. Vielleicht auch schockiert, wir waren ja nicht darauf vorbereitet. Manch einen lässt das völlig kalt. Es ist aber auch egal, was es mit dir gemacht hat. Wisst ihr, das ist ein Film. Keine Realität. Der Schauspieler, der gerade so unsanft gelandet ist, der ist anschließend duschen gegangen und hat eine fette Gage eingesteckt. Aber Jesus, der Sohn Gottes, der hat diesen Satz, sein Leben zu geben, nicht gesagt, dass sein Auftritt hier auf der Bühne der Weltgeschichte etwas spannender oder spektakulärer wird. Sondern als Jesus sein Leben für dich und für mich gegeben hat, war das real. Seine Dusche war ein Schwamm Essig. Und seine Gage waren unsagbares Leiden, Spott, Hohn, Erniedrigung und ein grausamer Tod an einem Holzkreuz. Und um diesen Gott geht es, wenn wir jetzt in den nächsten Tagen uns hier im Zelt treffen. Es geht um den Sohn Gottes, um Jesus, der von sich sagt, die allergrößte Liebe beweist ein Mensch, der sein Leben für seine Freunde ganz hingibt. Und Jesus sagt, und ich bin dazu bereit. Das ist mein Gott. Mein Gott, der sein Leben für mich hingibt. Mein Gott, der dem mein Leben so wichtig ist, dass er sein Leben im wahrsten Sinne des Wortes opfert, damit ich nicht ins Verderben gerissen werde. Mein Gott, der aus einem einzigen Motiv handelt. Er hat mich lieb. Hast du auch so einen Gott? Heute Abend soll es eigentlich um nichts anderes gehen, als dass diese kleine Aussage von Jesus dir ein Bild von ihm malt, das du nie wieder vergisst. Und wenn du nachher hier das Zelt verlässt, dann sollst du es mit der Gewissheit tun, dass Gott dich so sehr liebt, dich, dass er das Wertvollste dafür hergab, nämlich seinen Sohn, damit dein Leben gerettet ist. Michael hat es gerade schon erwähnt, Gott wird auf unterschiedliche Art und Weise beschrieben, zum Beispiel als König, nicht als Märchenkönig, sondern als König über alles. Und vielleicht wart ihr schon erstaunt über die Zeilen, was das für ein König ist, der etwas tut für seine Untertanen. Ein bisschen hat euch euer Bürgermeister davon erzählt. Er stand ja auch in dieser Spannung. An anderer Stelle wird Jesus dann mit einem Hirten verglichen. Ihr wisst, wozu ein Hirte da ist. Der ist für eine Schafherde da. Und dann sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte ist bereit, für die Schafe zu sterben. Und sie werden in Ewigkeiten nicht verloren gehen und niemand kann sie mir aus den Händen reißen. Wisst ihr, Jesus sein Leben so anzuvertrauen, heißt, dass er mit seinem Leben für uns kämpft. Und zwar so, dass wir nicht verloren gehen. Das würde nämlich passieren, wenn ein Schafherde ohne Hirten ist. Dass wir nicht abhanden kommen, am falschen Platz landen. Aber natürlich heißt das auch, wenn da ein Hirte ist, dass der sagt, wo es lang geht. Er hat das Sagen. Er kämpft nicht nur, sondern er sagt auch jetzt hier lang. Und komm du mal zurück. Und es macht auch deutlich, dass unser Leben in Gefahr ist. Zum Beispiel durch Wölfe. Also wir in Sachsen, wir wissen das jetzt langsam wieder, was das heißt. Nicht jeder von uns hat Schafe. Aber manch einer, der damit zu tun hat, der weiß sofort, was gemeint ist. Und wie es Schafen unter Wölfen geht, das brauche ich dir nicht weiter zu erklären. Und deshalb wird alles davon abhängen, wie sich der Hirte zu den Schafen stellt und ob sie dem Hirten vertrauen. Und Jesus gibt dazu klare Antworten. Er macht deutlich, dass es da Unterschiede gibt zwischen ihm und den Hirten, die in dieser Welt auch existieren. Denn Jesus sagt, ich werde mein Leben für meine Schafe opfern. Und dann sagt er weiter, anders ist es bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte und die Schafe gehören ihm nicht. Wenn er den Wolf kommen sieht, dann lässt er die Schafe im Stich und läuft weg. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und jagt die Herde auseinander. Denn so ein Mensch, der hütet die Schafe nur für Geld und die Schafe selbst sind ihm gleichgültig. Wisst ihr, dem Hirten Jesus geht es nicht um seinen Vorteil. Jesus hatte keinen Vorteil, vor 2000 Jahren sich an ein Kreuz nageln zu lassen. Er hatte auch keinen Vorteil, sein Leben für deines einzusetzen. Jesus, dem Hirten, geht es darum, für dich zu sein. Für dich. Jesus ist für das Heil und die Rettung deines Lebens gekommen. Nun sind wir aber in dieser Welt von allen möglichen Hirten umgeben, auch wenn sie sich nicht so nennen. Und sie bieten dir alle möglichen Weideplätze an. Und es wird saftiges Gras in Fülle geben. Aber wenn es zu Problemen kommt, dann bist du oft allein. Die Hirten der Welt, die werden ausschließlich ihren Vorteil suchen, aber an dir nicht interessiert sein. Sie sind vielleicht so lange an dir interessiert, wie sie selber einen Vorteil daraus schlagen können. Aber dann lassen sie dich fallen. Und die Frage ist, hilft dir deine Vorstellung von Gott oder einem Leben, wie du es bisher gehalten hast? Hast du da noch einen Halt? Jesus sagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Aber dafür muss ich die Hand von Jesus ergreifen. Es geht letztlich darum, wer letztgültige Autorität in dieser Welt und meinem Leben hat. Es ist ja kein Geheimnis. Die Welt, die ist so angelegt, dass sie dich von dem guten Hirten weglocken wird. Und das funktioniert seit Anbeginn dieser Welt mit den Worten, und es war gut anzusehen. Und wir sind diesen Verlockungen ständig ausgesetzt. Ich ja genauso wie du. Aber uns wird alles Verlockende in der Gefahr nichts nützen. Und deshalb sind wir darauf angewiesen, dass uns jemand zeigt, was wirklich Leben ist. Wir brauchen einen Hirten, der sein Leben einsetzt für die Schafe, ohne nach dem Lohn oder dem eigenen Vorteil zu fragen. Denn was nützt es dir, wenn dich ein Hirte auf eine saftige Weide führt, du aber kurz davor bist, in den Abgrund zu stürzen? Oder was nützt es dir, wenn du ein schönes Gefühl hast, auf einer blumigen Wiese zu sein, auf der aber giftige Schlangen und hungrige Wölfe warten und der Hirte dich dann im Stich lässt? Tolle Gefühle sagen ja noch nichts über den Zustand eines Lebens aus. Es kann sogar sein, du hast ein tolles Gefühl und bist im lebensbedrohlichen Zustand. Also wenn einer im Rausch sich auf die Straße legt und im nächsten Moment von einem Auto überfahren werden kann, dann hat er vielleicht ein tolles Gefühl. Aber es ist lebensgefährlich. Und deswegen wird entscheidend sein, dass du auf den Hirten, der sein Leben für dich hingibt, der sein Leben einsetzt, dass du auf ihn hörst und dass du seinen Worten folgst. Denn Jesus sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Wie ist das in deinem Leben? Was würdest du antworten? Welchem Hirten folgst du momentan in deinem Leben? Welchen Stimmen leistest du Gehorsam? Gottes Wort sagt, die Fülle des Lebens gibt es nur in Jesus, dem Christus. Und dein Leben war so wertvoll und wichtig, dass er aus Liebe zu dir seinen Sohn hingegeben hat, damit du diese Fülle im Leben erhältst. Und dadurch bleiben viele skeptisch und sagen, das stimmt nicht. Das stimmt doch nicht, was du erzählst. Viele haben die Erfahrung gemacht, von Gott enttäuscht zu werden. Die können das aufzählen. Und ich muss dir zustimmen, Gott enttäuscht. Du hast richtig gehört. Gott enttäuscht. Nämlich immer dann, wenn du auf deine selbstgemachten Vorstellungen von Gott zurückgreifst. Dann passiert nichts anderes, du wirst enttäuscht. Enttäuschungen in unserem Leben sind aber das Beste, was uns passieren kann. Du hast richtig gehört. Enttäuschungen sind gut für unser Leben. Sie sind quasi ein Baustein zum Leben. Sicherlich, Enttäuschungen sind nicht schmerzfrei. Im Gegenteil. Aber sie haben einen entscheidenden Vorteil. Sie führen zur Wahrheit. Bei einer Enttäuschung passiert nämlich nichts anderes, als dass eine Täuschung aufgehoben wird und die Wahrheit ans Licht kommt. Das ist nicht immer schön, aber es entspricht den Tatsachen. Wisst ihr, wir können verschiedene Erwartungshaltungen an das Leben haben. Wenn sie nicht der Wahrheit entsprechen, gibt es ein böses Erwachen. Und wenn du falsche Vorstellungen von Gott hast, wenn deine Erwartungen, die du an Gott hast, nicht der Wahrheit über Gott entsprechen, dann gibt es ein böses Erwachen. Denn manche meinen, dass Gott so eine Art Assistent für ein schönes Leben ist. Aber da wirst du enttäuscht. Uns helfen doch nicht unsere Vorstellungen von Gott, sondern nur das, was uns Gott selber offengelegt hat. Wir finden es in seinem Wort, in dem Bibelbuch. Und da lesen wir eben nicht vom lieben Assistenten für ein Leben, sondern von Gottes außergewöhnlicher Heiligkeit, vor der kein Mensch bestehen kann. Also der Andreas Riedel, der nun Abend für Abend zu euch zu Gast kommt, der kann vor Gott nicht bestehen. Da kann er noch so oft hier vorn stehen. Das kann auch kein anderer Mensch. Egal, ob man Gemeinschaftsleiter ist, Pfarrer in der Kirche, Bürgermeister oder einfach nur ein beliebiger Mensch. Kein Mensch. Keine Frage, du siehst heute Abend fantastisch aus. Und wenn du mir von deinem Leben erzählst, dann sagst du, mir geht es eigentlich soweit gut. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Du bist ein guter Mensch. Vielleicht besuchst du hin und wieder auch eine Art Gottesdienst. Vielleicht vor vielen Jahren bist du getauft und konfirmiert worden. Aber weißt du, Gott sieht anders auf dein Leben. Gottes Wort lehrt uns, dass Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm zu finden ist. Und wenn Gott in unser Leben schaut, dann werden alle Dinge sichtbar. Alle Dinge. Wir können sie vielleicht vor unseren Nachbarn verstecken. Manchmal können wir sie selbst in unseren Familien geheim halten. Aber vor Gott können wir nichts versteckt halten. Vielleicht ist es so wie mit diesem Blatt Papier. Ja, fast wie so eine weiße Weste. Man möchte denken, sieht doch alles in Ordnung aus. Aber wenn wir mal das Licht ausmachen und das Licht an, dann kann man zumindest erkennen, dass irgendwas auf dem Blatt ist. Ich weiß, dass ihr das da hinten, also vielleicht gerade so erkennen könnt. Wisst ihr, genauso ist das bei uns Menschen. Wenn ich euch da hinten angucke, dann erkenne ich euch gerade noch so, aber ich könnte nie etwas über euer Leben sagen. Bei euch hier vorn, naja. Ja. Und je näher wir uns kennen, umso deutlicher werden die Sachen. Also wenn ihr hier vorne stehen würdet, würdet ihr alles genau kennen und ihr würdet auch lesen können. Und so blickt Gott auf unser Leben. Dinge, die in seiner Heiligkeit nicht bestehen können, kommen ans Licht. Dinge, die Beziehungen zwischen uns kaputt machen. Neid, Stolz, Lüge. Dinge, die unser eigenes Leben kaputt machen. Drogen, Süchte. Aber auch Dinge, die die Beziehung zu Gott kaputt machen. Gleichgültigkeit. Die Frage, wer die Nummer eins ist im Leben. All das nennt die Bibel Sünde. Wie gesagt, aus der Ferne ist das kaum zu erkennen. Aber es ist die Tatsache, wie Gott auf unser Leben blickt. Und weil wir das kaum aushalten, müssen wir erstmal das Licht anmachen. Vielleicht bist du im Augenblick froh, dass die Leute, die neben dir sitzen, gerade nicht so in dein Leben blicken können. Aber Gott tut es. In diesem Augenblick. In jedem Augenblick. Und das ist unangenehm. Und viele wollen das nicht. Denn wer so ausgeleuchtet wird, der steht nur im schlechten Licht da. Und darauf haben die meisten Menschen keine Lust und deshalb leben sie lieber ohne Gott. Aber du kannst nichts vor Gott versteckt halten. Selbst wenn du dir das einredest, selbst wenn du wieder gehst, nie wiederkommst, du wirst am Ende enttäuscht werden, weil du einer Lüge geglaubt hast und nicht der Wahrheit. Und du wirst für diese Schuld, die du Gott gegenüber schuldig geworden bist, büßen müssen. Jeder Mensch. Und deshalb müssen wir zur Wahrheit kommen. Der Wahrheit über Gott und uns. Nicht wie wir über Gott denken, sondern wie er über uns denkt. Und wir finden die Wahrheit in Jesus, dem Sohn Gottes. Denn er sagt, ich bin die Wahrheit. Keiner kann zu Gott kommen. Keiner kann ihn verstehen, außer durch Jesus, den Christus. Und so sagt Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, also diesem Bibelwort, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Denn Jesus sagt, ich bin doch nicht in die Welt gekommen, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Und wie sieht das aus? Du kannst es nachlesen. Wenn wir unsere Verfehlung eingestehen, dann können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Das ist es. Das ist das, was Gottes Wort uns lehrt. Die Wahrheit über unser Leben und über Gott. Und zu dieser Wahrheit gehört, dass Gott Licht ist und dein und mein Leben sieht, wie es wirklich ist. Und zu dieser Wahrheit gehört auch, dass Gott Liebe ist und dich ganz persönlich liebt. Aber das eine ohne das andere, das gibt es nicht. Vielleicht hast du das schon mal gehört, dass Gott dich liebt. Mir hat einmal jemand gesagt, keiner liebt mich, nur Gott, der muss. Aber das stimmt nicht. Gott muss überhaupt nicht. Aber er tut es. Eine Liebe, die sich mit menschlichen Worten kaum beschreiben lässt. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn dafür hat sterben lassen, damit alle, die ihm vertrauen, glauben, gerettet werden, nicht verloren gehen. Das war es ihm wert. So viel bist du ihm wert. Gott liebt dich und zwar nicht, weil es irgendeinen Grund gäbe, der bei dir liegt. Weißt du, Gott liebt mich. Und Gott liebt auch den Gemeinschaftsprediger und den Pfarrer und euren Bürgermeister. Und Gott liebt dich. Jeden Menschen und alle aus demselben Grund. Du bist ihm wichtig. Er möchte, dass dein Leben gelingt, dass es nicht verloren geht und verdirbt, sondern gerettet ist in Ewigkeit. Weißt du, nichts an uns ist liebenswert, dass Gott sagen könnte, schaut mal, der da. Oder die hat es sich verdient, geliebt zu werden. Und deshalb liebe ich sie. Wir Frommen kommen oftmals so daher. Wir denken, wir wären was Besseres. Das ist eine Lüge. Wir sind nichts wert. Aber Gott liebt uns. Im Gegenteil, die Bibel lehrt, Gott erweist seine Liebe zu uns daran, dass Christus, also Jesus, für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt, als wir Feinde Gottes waren. Kennst du jemanden, der für Versager oder für Feinde sein Leben opfert, damit sein Feind weiterleben kann? Aber Gott tut es durch seinen Sohn, Jesus, den Christus, weil er dich liebt. Und die Bibel bezeugt, nichts wird uns von dieser Liebe trennen können, nichts. Hast du auch so einen, der dich liebt, trotz allem Versagen, trotz einer langen Liste der Vergehen, liebt er dich? Und er liebt dich so sehr, dass er dich Kind Gottes nennt. Das ist übrigens die unterste Stufe in der Gemeinschaft Gottes. Du fängst an, mit ihm zu leben als Kind Gottes. Das gibt es in keiner anderen Religion. Als höchste Stufe. Aber Gott fängt damit an. Kind Gottes. Das ist die Wahrheit über dein Leben. Und Gott ist in diesen Dingen konsequent. Er ist Licht und er ist Liebe, souverän, konsequent, absolut zuverlässig, weil er die Wahrheit ist. Weißt du, als Jesus vor 2000 Jahren an ein Kreuz genagelt wurde, da hing er auf der Müllhalde vor den Toren Jerusalems. Und deine Sünde, also das, was dein Leben verdirbt und in den Tod führt, das hängt dort mit. Vielleicht kannst du dies nicht glauben, vielleicht schwirrt dir schon der Kopf. Aber Gott gibt dir sein Wort darauf. Es heißt, er hat die Anklageschrift, die gegen uns gerichtet war, gelöscht. Die Anklageschrift hat er gelöscht, ein für alle Mal. Und er hat sie weggetan. und ans Kreuz geheftet. Da gehört sie hin. Aber dazu musst du unter das Kreuz kommen. Dein Leben Jesus anvertrauen. Du musst ihm glauben. Ist dir jeder Mensch glaubt. Selbst ein Atheist. Das lehrt uns das ganze normale Leben, weil wir können nicht alles nachprüfen. Ohne Glauben, so behaupte ich, wären wir lebensunfähig. Die Frage ist ja nur, was du glaubst und wem du glaubst. Gewissheit über eine Sache bekommst du nicht, indem du um eine Sache weißt. Das heißt, dich hereinsetzt, zuhörst und wieder gehst. Du wirst keine Gewissheit darüber bekommen. Das ist nur ein erster Schritt, ein wichtiger. Gewissheit bekommst du nur, indem du glaubst. Das heißt, indem du handelst, aufgrund dessen, was du weißt. Und Jesus gibt dir dieses Versprechen. Er sagt, wer den Willen Gottes tun will, der wird erkennen, ob meine Lehre von Gott kommt oder ob ich es mir selbst ausgedacht habe. Sprich, wenn du darauf vertraust, glaubst und dann danach handelst, was im Wort Gottes steht, dann wirst du zur Gewissheit kommen, dass das die Wahrheit ist. Sonst würden wir hier nicht antreten. Es ist vielleicht so wie mit Essen und Trinken. Wenn ich dir sage, dass du essen und trinken musst, um leben zu können, dann wirst du das wahrscheinlich nicht anzweifeln. Interessanterweise bist du aber zu dieser Erkenntnis nur gekommen, weil du isst und trinkst. Also keiner von uns wäre ja so dumm, das Essen einmal kräftig durchzukauen und dann mit einem guten Schluck Cola oder Cardonnay durchzuspielen, um es dann wieder auszuspucken und dann zu sagen, schmeckt oder nee, geh mal weg, schmeckt nicht. Beziehungsweise, ja, macht satt, hält mich am Leben oder stimmt nicht, ich verhungere und verdurste. Das würde keiner machen. Und bei Gottes Wort, bei der guten Nachricht für dein Leben ist es nicht anders. Erst wenn du das annimmst und aufnimmst für dein Leben, erhält es dich zum Leben, zum ewigen Leben. Gottes Wort ist quasi gesund für dich, also nicht nur biologisch, sondern grundsätzlich. Klar kann es sein, dass das eine oder andere bitter ist, was du da liest. Aber es wird dich am Leben erhalten. So wie es ja auch Medizin gibt, die erstmal bitter schmeckt, aber letztlich dafür sorgt, dich am Leben zu halten. Gottes Worte, Gott selber, kannst du nur im Glauben aufnehmen. Aber das wird in dir Gewissheit über seine Gegenwart und sein Wirken geben. Aber guckt euch das mal an. Der erste Abend. Ich gebe zu, das sieht nicht sehr schön aus hier vorne. Und im Normalfall ist es so, dass sich einige empören darüber, unter denen, die jetzt da sind. Das gehört sich doch nicht. Aber soll ich euch mal was sagen? Das Kreuz, so schick wie das hier steht, das Kreuz war noch nie da, um einen Schönheitspreis zu gewinnen. Sondern es ist der hässlichste Schandfleck der Weltgeschichte. Denn es ist der Ort der Wahrheit. So schlimm steht es um mein Leben. So schlimm steht es um dein Leben, um jedes Leben. Für unsere Schuld, unser Versagen, unsere Trennung von Gott wird Gott eines Tages Rechenschaft fordern. Von mir. Und entweder ich werde am Ort des Verderbens büßen oder Jesus am Kreuz. Das ist wahrhaft ein hässlicher Umstand. Aber hör dich noch einmal an, was Gottes Wort sagt. Unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt wegen unserer Vergehen, zerschlagen wegen unserer Sünden. Und die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf unseren eigenen Weg. Aber Gott ließ alle Schuld ihn treffen. Wem vertraust du dein Leben an? Wer liebt dich so bedingungslos, dass er für dich starb, ohne einen Vorteil daraus zu haben, aus Liebe zu dir, dass du nicht verloren gehst? Wer hat das Recht, dein Leben zu führen und in dein Leben hineinzureden? Gott lädt dich ein in diesen Tagen. Gott lädt dich ein heute an diesem Abend. Jetzt gleich, wenn Michael das nächste Lied spielen wird und uns zusingen wird. Dann wird er davon singen, dass dieser Gott kann, nämlich retten, herausholen, erneuern. Und vielleicht hast du heute Abend diesen sehnlichen Wunsch gespürt. Vielleicht bist du wirklich von Gott enttäuscht worden. Aber du willst es noch einmal probieren mit diesem Gott, der dich doch so bedingungslos liebt. Dann bist du jetzt eingeladen. Direkt bei dem Lied, das Michael singt. Eingeladen mitzukommen rüber in das kleine Zelt, gleich nebenan. Ich werde selber rübergehen. Ich werde dort sein. Und es werden Mitarbeiter dort sein. Und wenn du magst, einen ersten Schritt mit Jesus zu gehen, dann bist du herzlich eingeladen. Wir können dort auch ein Gebet beten und ich möchte es dir jetzt vorstellen. Ein Gebet, was diesen Schritt bezeugt und wo du mit Gott und Jesus, dem Sohn Gottes, reden kannst. Dieses Gebet lautet folgendermaßen. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Diese Zeilen kannst du zu deinen Worten machen. Und wenn du heute einen ersten Schritt mit Jesus gehen willst, dann komm jetzt, während des Liedes, komm mit rüber in das kleine Zelt nebenan.